Man kann und muss einem Despoten, Massenmörder und Vergewaltiger Widerstand entgegensetzen. Aber man darf nicht überrascht sein, wenn er despotisch regiert, Massen mordet und fremde Menschen versklavt. Insofern ist Wladimir Putins Vorgehen in der Ukraine zwar böse, aber nicht unlogisch oder originell. Ein Mann, der in jungen Jahren von sich aus den Karriereweg eines KGB-Agenten wählte und dabei stets wusste, dass er Freunde verraten, Menschen ans Messer liefern und diskreditieren müsse, schickt mit derselben Selbstverständlichkeit die Jugend seines Landes in den Tod, mit der er Versprechen bricht, die Welt mit Desinformation flutet, Vertreibungen und Vergewaltigungen anordnet, Kirchen und Krankenhäuser beschießen lässt. Lüge und Gewalt sind ihm in Jahrzehnten zur Identität geworden, denn die Lüge stiftet Verwirrung und die Gewalt stiftet Angst, die ewige Überlebensstrategie aller Tyrannen. Doch welcher Dämon leitet das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, einen Krieg immer und immer wieder hymnisch zu rechtfertigen, der Waisenhäuser und Wohnsiedlungen vernichtet, Millionen zur Flucht zwingt, Ernten zerstört, eine Hungerkatastrophe auslöst, Kirchen aller Konfessionen unter Raketenbeschuss dem Erdboden gleichmacht und am Ende zwei Staaten ruiniert, die Ukraine und Russland? Wie kommt ein christlicher Priester, Bischof und Patriarch dazu, diesen Krieg zu bejubeln und dem Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug eine pseudoreligiöse Rechtfertigung zu verleihen? So oberflächlich und leicht widerlegbar Putins Rechtfertigung des Krieges ist, so gefinkelt sind Kyrills Rechtfertigungen. Wie viele orthodoxe Patriarchen strebt Kyrill nach einer symphonischen Beziehung zum Staat und seinem Machthaber. Wie viele beansprucht auch er als Patriarch von Moskau und ganz Russland ein sogenanntes kanonisches Territorium, zu dem er einen Großteil der untergegangenen Sowjetunion, darunter auch Weißrussland und die Ukraine, rechnet. Im Gegensatz zu den übrigen Patriarchen leitet er daraus aber nicht nur das Recht ab, jede mit seiner Kirche konkurrierende Orthodoxie für schismatisch zu erklären, sondern er behauptet eine nationale Einheit mit überaus praktischen politischen Folgen. In zahllosen Ansprachen und Predigten hat Patriarch Kyrill seit dem Beginn der Invasion vom 24. Februar dargelegt, dass nach seiner Auffassung hinter dem militärischen Krieg ein metaphysischer Krieg steht, der derzeit ausgetragen wird und das Vorgehen Putins und seiner Armee rechtfertigt. Zusammengefasst lautet Kyrills Sicht der Dinge etwa so: Die Taufe der Kiewer Rus von 988 konstituiere eine bis heute währende Einheit aller Russen. Diese wiederum gliedern sich in Großrussen, Weißrussen und Kleinrussen. Letztere sind die Ukrainer. Diese Einheit werde in Frage gestellt und herausgefordert durch einen machtgierigen, aber dekadenten Westen, der den Ukrainern einredet, eine eigene Nation zu sein. In Kiew herrsche derzeit ein nationalistisches, illegitimes Marionettenregime des russophoben Westens. Und das Ziel dieses Westens sei nicht alleine der Besitz der Ukraine, sondern eine Art Umerziehung Russlands, ja die Zerstörung des, ich zitiere, heiligen Russland. Diesem vorsätzlichen Raub russischen Gebiets, gemeint ist die Ukraine, und dem westlichen Anschlag auf die russische Identität und Seele stemme sich Putin heroisch entgegen. So etwa die Sicht Kyrills. Diese Argumentation ist angesichts des alle Brüderlichkeit oder Einheit widerlegenden Vorgehens der russischen Truppen menschenverachtend und makaber. Sie ist aber auch widerchristlich, ja, eine echte Häresie. Die Taufe konstituiert nämlich tatsächlich eine Einheit, aber, wie der Apostel Paulus lehrt, die Einheit der Glieder am Leibe Christi. Durch die Taufe wird der Mensch nicht Teil einer Nation, er wird Christ. Er gehört damit der von Jesus Christus gestifteten Kirche an, ungeachtet ihrer von Menschen verursachten und geschichtlich bedingten Spaltungen. Als der Kiewer Großfürst, der historisch korrekt Waldemar genannt werden müsste, den die Russen Wladimir nennen und die Ukrainer Volodymyr, als er sich und seine Leute vor 1034 Jahren taufen ließ, da empfingen diese Menschen zunächst ein Sakrament, das sie zu Christen machte. Politisch bedeutete diese Massentaufe ein Bekenntnis zur christlichen Völkerfamilie Europas. Von Nationen im heutigen Sinn, schon gleich gar von einer russischen Nation, konnte damals überhaupt keine Rede sein. Kyrill verkennt also einerseits den Charakter des Taufsakraments, übt sich aber zugleich in einer ideologisch motivierten Geschichtsklitterung. Beides braucht er, um einen Mythos zu pflegen, der aller Wirklichkeit widerspricht, den des heiligen Russland. Es geht um die Idee einer aus gemeinsamer Taufe geborenen, durch alle Anfeindungen der Geschichte gestählten Nation, die jetzt unter den Geiselschlägen eines wiederchristlich dekadenten Westens ihren Kreuzweg geht. Das mag psychiatrisch betrachtet behandlungsbedürftig klingen, findet aber ein williges Publikum. Trotz der höchsten Abtreibungsraten weltweit, trotz hoher Scheidungs- und Gewaltraten, trotz breitem Volksalkoholismus, grassierender Korruption und einer sozialen Schieflage, die nur durch Putins kleptokratisches System zu erklären ist, glauben viele Russen und sonderbarerweise auch viele Konservative im Westen an eine reine russische Seele, an ein heiliges Russland, das gegen die westliche Dekadenz hohe Schutzwelle errichten muss. Dieses Zerrbild vom heiligen Russland hat das Moskauer Patriarchat über Jahrzehnte hinweg gepredigt. Besonders erfolgreich war dabei der vor kurzem abgesetzte und nach Budapest degradierte Außenamtschef Metropolit Hilarion. Das Moskauer Patriarchat wehrte sich zwar erfolgreich gegen einen Papstbesuch in Russland, es diskriminiert andere Konfessionen, es toleriert die antiökumenischen Ausfälle seiner Mönche und Kleriker, sucht aber zugleich bis in höchste Vatikankreise Verbündete gegen die westliche Dekadenz. Dabei hat der wachsende Reichtum des Moskauer Patriarchats, seine willfährige Präsenz bei den Repräsentationsterminen von Präsident Putin zur Christianisierung Russlands kaum beigetragen. Zwischen 2-4% der orthodoxen Russen besuchen sonntags den Gottesdienst. Wie in manchen orthodoxen Balkanländern gilt auch in Russland orthodox mehr als ein kulturelles und nationales, denn als ein religiöses Bekenntnis. So ist es der Kirchenleitung in Moskau auch wichtiger, das Land mit frischen Kirchenbauten und goldenen Kuppeln zu übersäen, als einen christlichen Lebensstil in dem spirituell durch den Kommunismus devastierten Russland zu verbreiten. Kyrill verkennt aus ideologischen Gründen aber nicht nur sein eigenes Land und die Mission der Orthodoxie, sondern auch das Nachbarland Ukraine, das er für einen unaufgebbaren Bestandteil seines kanonischen Territoriums, also seines kirchlichen Besitzes, hält. Die Ukraine ist aber ein geschichtlich, kulturell und konfessionell vielfältiges Land mit einer bunten, also typisch europäischen Identität. Das ukrainische Nationalbewusstsein wurde im Widerstand gegen übermächtige Gegner und im Leiden unter diesen geformt, ob unter den Zaren, den Kommunisten oder nun unter Putin. Russische Fremdherrschaft bedeutete für die Ukrainer stets Russifizierung, Vernichtung ihrer eigenen kulturellen Identität, Diebstahl, Verarmung und Zerstörung ihrer spezifischen Religiosität. Ein besonderes Hassobjekt der zaristischen, später der kommunistischen und nun der putinistischen Invasion ist die katholische Kirche des byzantinischen Ritus in der Ukraine. Also jene ukrainische Kirche, die geradezu eine Brücke zwischen der katholischen und der orthodoxen Welt sein könnte, weil sie die katholische Treue zum Papst mit der byzantinischen Liturgie der Orthodoxie verbindet. Schon 1946 assistierte das Moskauer Patriarchat Josef Stalin devot dabei, diese Kirche blutig zu liquidieren. Nicht weniger tief ist jedoch der Graben, der die Orthodoxie in der Ukraine spaltet, mit weltweiten Folgen. Anders als die katholische Kirche, die im Papst als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus eine zentrale Autorität und ein Amt der Einheit kennt, zergliedert sich die Welt der Orthodoxie in nunmehr 16 autokephale und weitere autonome Kirchen, die jeweils souverän nebeneinander stehen. Aufgrund alter Tradition ist der ökumenische Patriarch von Konstantinopel der erste und ehrwürdigste dieser Patriarchen. Er hat nicht nur den Ehrenvorsitz, sondern auch gewisse Vorrechte, etwa bei der Einberufung und Leitung von Konzilien und Synoden. Oder eben bei der Verleihung des Status der Autokephalie, also der vollen kirchenrechtlichen und hierarchischen Selbstständigkeit. Dieser Hintergrund ist deshalb von aktueller Bedeutung, weil der ökumenische Patriarch Bartholomaios zuletzt zwei Kirchen die Autokephalie verliehen hat. 2019 der ukrainischen und 2022 der mazedonischen Orthodoxie. Im Gegensatz zu Serbien, das die mazedonische Autokephalie rasch anerkannte, hatte Moskau bereits 2016 eine Kampagne gegen Bartholomaios gestartet. Zunächst boykottierte die russische Orthodoxie das in Jahrzehnten gemeinsam vorbereitete panorthodoxe Konzil auf Kreta und brüskierte damit den ökumenischen Patriarchen. Dann startete Moskau eine Verleumdungskampagne, in der Bartholomäus einer papistischen Machtausübung bezichtigt wurde. Auch nicht gerade eine ökumenische Initiative. Bartholomäus wurde damals von den Falken im Moskauer Patriarchat beschuldigt, von der ukrainischen Politik gekauft oder von den Amerikanern instrumentalisiert worden zu sein. Ja, sogar von einer Invasion des ökumenischen Patriarchats in der zu Moskau gehörenden Ukraine war damals die Rede. Tatsächlich dachte jedoch das Moskauer Patriarchat machtpolitisch, während der ökumenische Patriarch ganz seelsorglich agierte. Er wollte das Schisma der gespaltenen ukrainischen Orthodoxie heilen und die Gläubigen wieder in die weltweite orthodoxe Familie holen. Das gelang wegen des russischen Widerstands nur teilweise. Innerhalb der Ukraine gab und gibt es weiter zwei verfeindete Orthodoxien. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats und die von Bartholomäus anerkannte orthodoxe Kirche der Ukraine. Das Moskauer Patriarchat hatte im Bewusstsein, die zahlenmäßig größte orthodoxe Kirche zu sein, dem ökumenischen Patriarchat spätestens 2016 den Krieg erklärt. Und bis zum 24. Februar schien es tatsächlich so, als könnte es ihn auch gewinnen. Doch Putins blutige Invasion in der Ukraine und Kyrills abenteuerliche Rechtfertigung dieses Feldzugs brachten dieses Konstrukt ins Wanken. Obwohl die Kirchenleitung der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats stets russisch dachte, verstand sie nicht, wie Kyrill dem Morden in der Ukraine seinen Segen geben konnte. Sie appellierte offen und verdeckt an ihn und an Präsident Putin, doch vergebens. Hunderte Priester forderten die Häupter der alten autokephalen Kirchen auf, Kyrill des Amtes zu entheben. Vergebens. Immer mehr orthodoxe Priester und Bischöfe entschieden sich, Kyrill nicht länger in der Liturgie zu nennen und hunderte Gemeinden der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats liefen zur autokephalen, zur unabhängigen orthodoxen Kirche über. Nicht weniger Kopfschütteln löste Patriarch Kyrill weltweit aus. Papst Franziskus versuchte Mitte März in einer Videokonferenz dem Oberhaupt der russischen Orthodoxie ins Gewissen zu reden. Er redete gegen eine Wand. Sein Statement wurde verfälscht wiedergegeben, Rom sah sich zu einer öffentlichen Korrektur genötigt. In der Ukraine, in der weltweiten Ökumene, auch in der russisch-orthodoxen Kirche außerhalb des putinschen Wirkungsraumes hat Kyrill heute jeden Einfluss und alles Prestige verspielt. Näher gekommen sind sich in der Ukraine indessen die griechisch-katholische Kirche und die autokephale Orthodoxie. Das hat nicht etwa mit ukrainischem Nationalismus zu tun, wie Putinisten gerne verbreiten, sondern mit jener Option, die das ukrainische Volk bereits 2013 auf dem Maidan wählte. Damals entschied sich zunächst die Gesellschaft und dann in Folge auch der ukrainische Staat für die europäische Lebensart. Als freie Bürger Europas, nicht als Untertanen Putins, eines Diktators, wollten die Ukrainer damals leben und wollen sie heute leben. Für diese Option kämpfen und leiden sie heute. Und jene Europäer, insbesondere in Polen oder im Baltikum, die den Putinismus kennen und deshalb fürchten, wissen, dass die Ukrainer heute für die Freiheit und Menschlichkeit ganz Europas stehen und kämpfen, leiden und sterben.